Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Eine der ältesten deutschen Hip-Hop-Bands feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag, die Microphone Mafia aus Köln.
Boom, jetzt die Mafia mit einem lyrischen Buchschuss. Jede Hoffnung zu entkommen, ein Bumpf sich erst Trugschluss. Genug Schluss, jetzt ist Schluss, dein Betrug muss aufgedeckt, nicht länger versteckt von ihr gecheckt werden. Deine Lügen wie ein Bayer auf Rügen empuchen sich wie Lachen, es ist Zeit, dich zu bestrafen. Du hast uns betrogen, hintergangen wie ein Spion. Nun kommt jetzt hier die Rache von einem Mafia-Mikrofon.
Yassior, Yassior, Hackers ist im Yassior.
Ich gebe Mafia!
Taruza geçiyor, dalga dalga üstünüze geleceğiz. Bir kabus gibi üstünüze çökeceğiz. Nalı Mafya mahkemesi kararını verdi. Dedikodu edenlerin hesap günü geldi. İnleyeceksin cezasını çekeceksin, temakalılığından tükeneceksin. Ağzımızdan çıkan lafra sana hücum edecek. Sirri sirri sinek gibi kanın canı emecek. Kaçmaya çalışma cabaların boşuna. Aldın başına bir vela karşında Mike Mafia.
Rap auf Deutsch, Türkisch, auch Englisch und Neapolitanisch, alles zusammen in einer Band. Das ist Microphone Mafia. Sie haben den Aufstieg des Deutschrap zur Millionenindustrie miterlebt, sind aber da selbst eigentlich nie kommerziell erfolgreich gewesen und trotzdem eben 30 Jahre lang dabei gewesen. Jetzt ist erschienen ein Rückblick in Buchform. Eine ehrenwerte Familie, die Microphone Mafia, mehr als nur Musik. Und Axel Ramlo hat das Buch für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Axel, vielen wird dieser Name nicht unbedingt was sagen. Warum lohnt sich die Geschichte dennoch?
Weil das sowohl eine Migrationsgeschichte ist, als auch ein Stück deutsche Hip-Hop-Geschichte. Also Microphone Mafia sind im Kern vier Jungs gewesen, Söhne der Gastarbeitergeneration, die in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und das Buch ist erzählt aus der Sicht der beiden Rapper, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Einmal Kutlu Yurtseven, dessen Eltern aus der Türkei gekommen sind, und Rossi Pennino, dessen Eltern aus Italien gekommen sind. Und die beiden erzählen über ihr Aufwachsen als zweite Generation dieser Familien, über den Stolz auf ihre Eltern, was die erreicht haben, aber auch über die Vorurteile, die sie in ihrem Alltag natürlich zu spüren bekommen. Und dann finden die also zusammen mit diesem neuen Ding, was sich da Hip-Hop nennt, Ende der 80er, und leben dann sozusagen dieses Prinzip, es ist egal, wo du herkommst, und es ist wichtig eigentlich nur das, was du machst.
Ist das dann eben deren persönliche Geschichte vor allem oder auch eben 30 Jahre deutscher Hip-Hop?
Also es ist schon sehr konzentriert auf deren persönliche Erfahrungen. Man bekommt sehr detailliert mit, was die 30 Jahre lang gemacht haben. Da sind auch ziemlich viele lustige Anekdoten. Also so ein Klassiker, wie man fährt 900 Kilometer zu einem Konzert, muss am selben Tag noch zurück, weil die Arbeit wartet und dann geht das Benzin aus. Da kann man schon sehr nah dran teilnehmen. Mir wird das irgendwann aber auch zu viel, weil das sind 140 Seiten im Buch. Und dafür finde ich jetzt, wenn man sich mal die gesamte Hip-Hop-Geschichte in Deutschland anguckt, sind sie da jetzt insgesamt gesehen, glaube ich, nicht relevant genug für mich, um das in jedem Detail nachspüren zu wollen. Mhm. Aber was es natürlich macht, ist, das Buch schaut auf eine der wirklich politischsten und vor allem eine der langatmigsten deutschen Hip-Hop-Bands, weil das ist das, was sich bei denen 30 Jahre durchgezogen hat. Engagement gegen Rassismus, gegen rechte Gewalt aus deren eigener Biografie heraus. Und das ist natürlich auch, wenn man sich heute anschaut, die Morde von Halle, den Mord an Walter Lübcke, dem CDU-Politiker, dann spiegelt das natürlich total auch in den heutigen Tag hinein.
Und wie genau machen Sie das? Wie passiert das?
Also zum einen ist es ein großer Rückblick auf die Morde und auf die Anschläge der frühen 90er Jahre. Ich zum Beispiel, ich war da ungefähr 10, mir ist das nie so sehr präsent gewesen. Das ist dann immer wieder tatsächlich auch heute, also beklemmend zu lesen, was in den 90er Jahren schon in Deutschland los gewesen ist. Und da sind die auf jeglichen Demonstrationen gewesen, auf Konzerten, auf Solidaritätskundgebungen. Und dann, was ich auch nochmal sehr eindrücklich finde, ist auch wieder dieser Blick ins Hier und Jetzt. Das ist das Kapitel über ihre Zusammenarbeit mit Esther Bejarano. Ich habe da mal ein Lied mitgebracht.
Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il popolo triumphera. Mit Hand, Herz und Verstand.
Hör dir die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auffallen, eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen. Sehe keine Demut, keine Reue, seh euch weiter lügen, werden weniger reden. Und dann endlich machen, aber die Popolo, der schlafende Riese wird erwachen.
Avanti Popolo, Bejarano. Wer genau ist diese Bejarano, die Sängerin?
Esther Bejarano ist eine Jüdin, die hat Auschwitz überlebt. Sie hat dort im Gefangenenchor mitgesungen und das hat ihr wohl das Leben gerettet. Jetzt ist sie Mitte 90 und seit 10 Jahren tritt sie zusammen mit Microphone Mafia auf. Die haben sich zusammengetan, teilen sich die Bühne eben um aufzustehen gegen Nazis, gegen Rassismus. Und das ist natürlich aus der Dimension einer Auschwitz-Überlebenden, bekommt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und es ist auch wieder diese Reinform von Hip-Hop, wenn man sagt, also wir singen jetzt auf Jiddisch und wir haben Türkisch und Deutsch und da stehen jetzt Muslime und Christen und Juden zusammen auf einer Bühne. Und das ist auf der einen Seite sehr berührend, auf der anderen Seite aber auch ist gerade dieses Kapitel schon auch sehr witzig, weil da einfach wirklich Welten aufeinanderprallen. Also ein Beispiel, da steht einer der Rapper, steht da bei einem Konzert vor dem Publikum und sagt so, könnt ihr mich hören? Und die schreien alle ja. Und da steht dann Esther Bejarano daneben und tippt den anderen so an, warum fragt er denn so blöd? Die sind doch offensichtlich da, der kann die doch sehen. Und daraus zieht dieses Kapitel, aus diesen zwei unterschiedlichen Welten, zieht dieses Kapitel sehr, sehr viel Spannung. Und auch da ist es natürlich wieder interessant, weil diese gesamte Geschichte von Microphone Mafia eben auch 30 Jahre danach noch latent aktuell ist.
Ja, auf jeden Fall. Also offensichtlich ein sehr antirassistisches Projekt. Ja. Darauf lässt auch ein anderes Kapitel noch schließen, dessen Titel so lautet, das NSU-Attentat und die Folgen. Also was hat es da in dem Zusammenhang mit zu tun?
Einer der Rapper, der Kutlu J7, der hat auf der Kölner Kolbstraße gewohnt. Der ist dort sozialisiert. Also dort wurde der NSU, der selbsternannte nationalsozialistische Untergrund, 2004 eine Nagelbombe gezündet hat, bei der zum Glück niemand getötet worden ist. Und dieses Kapitel ist ein Mehrwert für das Buch, weil das ist im Endeffekt eher ein politischer Essay aus dieser Biografie heraus abgeleitet. Das ist eine sehr direkte Anklageschrift gegen die Polizei, die auf Hinweise ignoriert hat auf Terror, Anklage gegen den Verfassungsschutz, der rechtsextreme V-Männer gedeckt hat. Und natürlich aber auch, das finde ich auch nochmal wichtig heute zu beobachten, eine Anklage auf die Gesellschaft, die damals sehr gerne geglaubt hat, dass das eigentlich Kriminelle innerhalb der türkischen Community gewesen sind, weil rechte Terroristen konnte man sich ja damals überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und er zieht dann nochmal die Drehe zu seinen Eltern, die als Gastarbeiter gekommen sind, die geglaubt haben, die leben hier in einem sicheren Land und die dadurch nochmal ganz neu entdeckt haben, in was für einem Land sie tatsächlich leben. Und gerade diese Essenz, dass Rap in seinen verschiedenen Formen da ein Ausdrucksmittel sein kann, das ist die Essenz dieses Buches und macht es auch trotz einiger Längen schon lesenswert.
Also weit mehr als eine Bandgeschichte, eine ehrenwerte Familie, die Microphone Mafia, mehr als nur Musik, erschienen bei Papi Rossa, kostet 14,90 €, vorgestellt und eingeordnet von Axel Ramlo. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.